Mainz 05 landet am Ende der Saison auf Rang 10 mit 10 Siegen, 10 Unentschieden und 14 Niederlagen. Klingt wie eine total langweilige Saison, das war es überhaupt nicht. Bis zum 18. Spieltag lag man noch auf dem letzten Tabellenplatz. In der Conference League ist man bis ins Viertelfinale gekommen. Hä? Wie geht das beides eigentlich miteinander zusammen? Ja, unter anderem das werden wir jetzt besprechen mit Oliver Heil. Er ist Buchautor und Blogger. Auf Mainzer Goes Places könnt ihr ihm folgen. Und ich würde sagen, wir gehen rein und hören mal, was er so zu sagen hat.
Der Rasenfunk Royal.
Das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Ich habe mich verklickt beim Intro, aber eigentlich passt es viel besser auf den Blogger, den wir hier eingeladen haben. Hallo Olli.
Hast du mich gerade Mario Basler genannt? Unverschämtheit.
Ja, trotzdem schön, dass du hier bist und noch nicht aufgelegt hast, dass du diesen Call noch nicht beendet hast.
Ja, danke für die Einladung, Max.
Ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, es war wirklich eine, also es war eine Saison, in der eigentlich zwei Saisons drin steckten, irgendwie von dem, was so alles passiert ist bei Mainz 05. Hast du das Ganze denn schon so für dich verarbeitet oder passiert es jetzt erst dann live in dieser Sendung?
Ja, ich hoffe da mir so ein bisschen auch eine therapeutische Wirkung, weil ich bin noch echt unter Strom, muss ich sagen, auch jetzt von dem letzten Wochenende. Aber es ist tatsächlich so, dass, also nach dem St. Pauli-Spiel stand ja der Klassenhalt fest und die Erleichterung war groß. Und da schrieb ein Journalist der Mainzer Allgemeinen Zeitung, der schrieb ein Fazit direkt mit dem Titel "Eine holprige, aber insgesamt eine gute Saison für Mainz 05". Und da habe ich mich fast an dem Franzbrötchen verschluckt, was ich mir in Hamburg am Bahnhof für die Heimfahrt geholt habe, weil das ist ja also eine groteske Verkürzung, muss man einfach sagen. Es ist aber vielleicht auch schon wieder so typisch für Mainz, weil man sich ja in dieser Stadt eigentlich anscheinend schon an Fußballwunder gewöhnt hat, also die für Normalheit. Und mich hat es aber so ein bisschen an dieses Meme erinnert mit diesem Typ, der irgendwie im Krankenhaus aufwacht und die zur Krankenschwester sagt, so, ich lag 10 Monate im Koma, wie steht's um Mainz 05? Und die sagt, die sind 10. in der Bundesliga geworden und fast ins Europapokal-Halbfinale eingezogen. Und der Typ meint dann, wow, so stabil, der hat Bo Henriks nie einen super Job gemacht. Also so ein bisschen war das. Also zum Mitschreiben, ne? Mainz hat eine historische Saison gespielt. Es gab seit Einführung der Drei-Punkte-Regel, und ich habe das nachgeguckt, gab es noch nie eine Mannschaft, die nach 12 oder weniger Punkten in einer Hinrunde noch auf den 10. Platz gesprungen ist. Never ever. Also da müssen wir schon in die Annalen gehen. Sowas wie HSV ist mal mit 13 Punkten auf Rang 7 geklettert, natürlich auch starke Leistung. Stuttgart ist mal mit 16 auf Rang 6, dann natürlich Mainz 05 selber. Mhm. Unter Bo Svensson damals nach 7 Punkten in der Hinrunde noch auf Platz 12. Aber mit 12 Punkten noch auf Platz 10, das ist normal Mission Impossible.
Das ist schon Wahnsinn. Das ist eigentlich vergleichbar mit BVB, liegt auf dem Abstiegsplatz und kommt dann noch in den Europapokal mit einem Trainer, wird dir nichts sagen, Jürgen Klopp heißt der. Aber was ist es denn, was da im Mainzer Grundwasser ist, dass man in der Rückrunde immer mal wieder solche Aufholjagden hinlegen kann? Ist ja jetzt schon zum dritten Mal in jüngerer Vergangenheit. Einmal unter Svensson, einmal unter Henriksen und jetzt unter Urs Fischer.
Ja, und ich finde ja, die Trainer, die haben alle irgendwie was Ähnliches gemacht, nämlich erstmal die Defensive stabilisiert. Können wir noch gerne ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber das ist berührt tatsächlich so eine grundsätzliche Frage, weil es kann ja irgendwie nicht nachhaltig sein, dass man in 6 Spieltagen quasi 3 Fußballwunder vollbringen will, um in dieser Liga zu bleiben. Aber ja, vielleicht ist es auch einfach Mainz 05. Und irgendwo steckt ja auch eine Logik drin, ne? Weil dieses Mittelfeld, das thematisieren wir ja immer wieder, das ist einfach so eng beieinander in dieser Bundesliga und da entscheiden halt Kleinigkeiten darüber, ob du gegen den Abstieg spielst oder um Europapokalplatz. Und Mainz 05 kennen wir auch, gibt halt alle 2 oder spätestens 3 Jahre seine besten Spieler ab. Und dann kann man natürlich schnell, geht so die Balance in der Mannschaft, geht aus unterschiedlichen Gründen vielleicht verloren und dann gerät man ganz schnell am Saisonstart dann in so eine Negativstrudel.
Und weißt du, was das Lustige ist? Ich habe jetzt gerade die St. Pauli-Folge aufgenommen. Die beiden hier werden auch gemeinsam veröffentlicht. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr gleich dann weiter und quer hören. Und da habe ich mit Tim noch drüber gesprochen. Der hat ein Paper mitgebracht oder jemanden zitiert, der eine entsprechende Forschung durchgeführt hat. die herausgefunden hat, dass es eigentlich so etwas wie den Trainerwechseleffekt nicht gibt, sondern dass das ein bisschen mit dem Zeitpunkt zu tun hat, an dem man einen Trainer wechselt. Also in der Regel passiert das ja am Ende einer sportlichen Dürrephase. Also du hast lange nicht mehr gewonnen, du hast oft verloren in aller Regel und allein statistisch gesehen wirst du dann irgendwann wieder gewinnen. Das ist, er hat das verglichen mit, also der Experte, den Tim zitiert hat, er hat das verglichen mit indigenen Völkern, die, wenn eine lange Dürreperiode kommt, einen Regentanz aufführen und irgendwann fängt es dann an zu regnen. Das hat aber mit der langen Dürreperiode vorher dann auch miteinander zu tun. Und das ist so lustig, weil bei St. Pauli gab es keinen Trainerwechsel und es hat nicht funktioniert. Und bei Mainz 05 gab es einen Trainerwechsel und der hat funktioniert. Und gleichzeitig kann man die Frage stellen, und ehrlicherweise ist das auch so, wenn man auf diese Spiele nochmal blickt, die da unter Bo Henriksen nochmal gespielt wurden, da waren wirklich einige mit dabei, wo man mehr Expected Goals herausgespielt hat als der Gegner, aber es hat eben einfach nicht zu Siegen gereicht. Also zum Beispiel gab es da ein Spiel gegen Hoffenheim, 2,0 zu 1,3 Expected Goals, aber es wird ein 1:1. Zum Beispiel gab es ein Spiel gegen Stuttgart, 1,4 zu 1,9 Expected Goals. Okay, ist leicht negativ, aber du musst es nicht gleich verlieren und so weiter und so fort. Und es gab ja von Anfang an auch quasi diese Dualität zwischen Bundesliga und internationalem Geschäft. Also jetzt mal, wenn wir quasi, wir kommen ja noch zu Urs Fischer, wenn wir quasi ganz vorne anfangen, was war denn da eigentlich jetzt rückblickend gesprochen das Problem am Anfang der Saison?
Ich würde da sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen, nicht an den Anfang der Saison, sondern in das letzte Saisondrittel der Vorsaison, weil da ist ja, ich war das letzte Mal hier im Rasenfunk, da hatten wir gerade in Leipzig gewonnen und waren auf den Champions-League-Platz gesprungen, vielleicht erinnerst du dich. Und danach gewannen wir, glaube ich, noch in Gladbach und dann setzte ja schon so ein Sinkflug ein. Also man hat am vorletzten Spieltag hat man in Bochum 4:2 gewonnen, bei schon gefühlt abgestiegen, nach dem Spiel tatsächlich abgestiegenen Bochumern. Und am letzten Spieltag gab es dieses irre Saisonfinale, dieses 2:2 gegen Leverkusen, was Mainz ja eigentlich 5:2 gewonnen hat, weil alle anderen Tore einfach aberkannt wurden, aus verschiedenen Gründen. Und davor war Mainz halt 7-mal sieglos geblieben. Und da hat man sich auch schon gefragt, boah, geben die jetzt diese Saison komplett her? Am Ende hat es halt für die Conference League gereicht. Und das hat mich aber auch wieder, da sind wir auch wieder bei einer saisonübergreifenden Geschichte oder Entwicklung, die in der Trainerentlassung gemündet hat in Mainz. Mich hat das ein bisschen an die Saison 22/23 erinnert, weil da hat Mainz, die Dortmunder werden sich nicht so gerne dran erinnern, aber da ist ja dieses berühmte Spiel gewesen, was dem BVB am Ende die Meisterschaft gekostet hat. Hinterher hat alles über die tolle Leistung von Mainz 05 gesprochen. Das wurde ja jetzt auch vor diesem Finale in Heidenheim wieder thematisiert. Aber auch in diesem Spiel ging damals eine Sieglosserie von Bo Svensson weiter. Und die hat sich dann in der neuen Saison fortgesetzt. Jetzt feierte Mainz den Einzug in den Europapokal, aber die Leistungen waren halt längst Mittelmaß und es ging dann in der neuen Saison eigentlich relativ nahtlos weiter. Wie du richtig sagst, da waren viele knappe Spiele dabei, da waren Spiele dabei, die von den Expected Goals auch ganz anders hätten ausgehen können. Gegen Köln hat man irgendwie in Unterzahl gespielt, in Wolfsburg war man überlegen, ist ewigen Rückstand hinterhergelaufen. Und Mainz hat aber da generell so im ersten Saisondrittel halt große Probleme, finde ich, überhaupt Torchancen zu kreieren. Also bis Henriksens Entlassung, ich schaue mal in meine Notizen, aber da gab es 12 Spiele und nur 2 mit einem XG-Wert, der größer als 1,5 war. In 5 Spielen blieb man sogar unter 1, sprich, da ist überhaupt nichts passiert vom gegnerischen Tor. Und übertroffen wurden diese wenigen Expected Goals dann auch nur in 2 Spielen. Da fehlte also auch die Effizienz im Abschluss, was ja in der Vorsaison wirklich ein großer Faktor war. Und es war auch zu Saisonbeginn ja ganz viel Wehklagen über diese Ansetzung von dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal in Dresden. Das fand nämlich montags statt. Es ging nicht anders, weil in Dresden wegen Stadtfest und die Polizei Zeit gesagt, nee, vor Montag müsst ihr gar nicht antanzen. Donnerstag, also 3 Tage später, war dann das Conference League Playoff in Trondheim. Sonntag Bundesliga-Auftakt gegen Köln, Donnerstag Rückspiel gegen Trondheim. Das war wochenlang ein Riesenthema in Mainz. Kann man natürlich so völlig zu Recht kritisieren, diese ganzen Ansetzungen. Das stimmte aber für mich schon so die Haltung nicht. Also da war schon gleich, das wurde nicht so als Challenge gesehen, wo man da mit Mut und Entschlossenheit und Schwung reingeht, sondern direkt als ja, Überforderung und lästiges Pflichtprogramm. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Henriksen immer wollte, halt so mit Mut an die Sache rangehen. Und da, das war schon eigentlich kein guter Auftakt so.
Und das ist ja wirklich interessant, dass du diese Klammer quasi aufmachst, die schon in der letzten Saison beginnt. Was hat sich denn da dann letztlich verändert? Also weil zur neuen Saison hin, da hätten wir jetzt, wenn wir jetzt nur über die neue Saison gesprochen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich mit Johnny Burkhardt angefangen, hätten gesagt, okay, gut, den hast du halt verloren. Und das war ja auch allen klar, dass da eben ein gewisser Spielertypus verloren geht. Und wir hätten dann wahrscheinlich im Anschluss viel über Benedikt Hollerbach gesprochen, der eben diese Lücke, ehrlich gesagt, mit Ansage nicht füllen konnte, weil er eigentlich eine andere Art Stürmer ist. Aber wenn wir jetzt mal versuchen, quasi die große Linie nachzuzeichnen, schon quasi aus der letzten Saison kommend, was war denn da anders? Ist es die Energie, die immer wieder so wichtige Basis von Spielen war? War es vielleicht auch eine Regression zur Mitte? Denn so ehrlich muss man ja sein, dass man in den guten Phasen unter Henriksen manchmal auch wirklich schon die Sonne auf seiner Seite hatte.
Ja. Ja, genau. Also letzte Saison sind viele 50-50-Spiele auf die Mainzer Seite gekippt und ihr habt ja auch damals, hattet ihr einen Schwerpunkt mit Mara gemacht und habt ganz richtig analysiert zu der Henriksen-Entlassung, dass er einfach keine Lösung mehr gefunden hat, ne, diese Negativspirale zu durchbrechen. Der hat immer wieder dieselbe Zauberformel versucht, die hat aber keine Wirkung mehr gezeigt. Warum genau das so war, werden wir vielleicht nie ergründen, weil wie gesagt, das ist auch so eine 50-50-Geschichte und dann kommt es eben manchmal auch auf die Energie an. Und da kommt es dann gerade bei Henriksen, das war ja wirklich ein Trainer, der seinem Team eben diese Energie gegeben hat, oder nicht nur dem Team, dem ganzen Verein, der ganzen Stadt, muss man sagen. Ja, also Henriksen hat ja auch dann in der neuen Saison, es gab ja dann, wie gesagt, diese Spirale, die setzt irgendwann ein, ne? Man kam nicht mehr auf Siege und es gab ja dann ein wirklich desaströses 0-4 in Hamburg. Und danach hat er schon versucht, das Spielsystem umzustellen. Also hat im tieferen Block spielen lassen, überließ dem Gegner auf einmal viel mehr den Ball. Das war wirklich augenfällig. Ich führe so eine Tabelle. Da trage ich immer ein Ballbesitz Mainz 05, Ballbesitz Gegner. Letztes Jahr war der relativ durchmischt, für Mainzer Verhältnisse auf jeden Fall. Also letztes Jahr gab es im Durchschnitt 50% Ballbesitz für Mainz 05, was viel ist im Kontext, ja. Mainz 05. Ich glaube, in der Geschichte der Bundesliga ist das noch in keiner Saison vorgekommen. Und es kippte mit diesem HSV-Spiel tatsächlich.
Und da hatte man noch dann, 65% und danach.
Das war natürlich ein Freakspiel, weil der HSV nach 4 Minuten 1-0 in Führung war und dann Mainz das machen musste, ne, muss man auch sagen. Mhm. Und was in der Phase dann auch schon sich abgezeichnet hat oder was auch einfach fatal war und was man vielleicht auch nicht so wirklich erklären kann, dass Mainz so sein intensives Laufspiel gar nicht mehr auf den Platz gebracht hat. Und das hat sich eigentlich dann durch die ganze Saison durchgezogen. Das war immer so die große Stärke von Mainz. Also wenn man letztes Jahr in die Statistik geschaut hat mit den intensiven Läufen, da waren einfach 3 Mainzer unter den Top 5. Sano, Lee, Nebel. Schauen wir jetzt in die Statistik. Da liegt Mainz in der Bundesliga plötzlich auf Rang 10. Mit 23.000, habe ich auch nachgeschaut, 23.000 intensiven Läufen. Du hast es 25.700 in 24-25. Also mit den Werten vom letzten Jahr wäre man jetzt wieder Liga-Bester. Aber dieses System ist einfach komplett kollabiert. Bei den Sprints sieht es nicht ganz so schlimm aus, aber auch von Platz 4 auf Platz 9 gefallen. Und da finde ich, haben die letzten Spiele noch ein bisschen die Statistik gerettet, sage ich mal. Da sah es zwischendurch noch düsterer aus. Und witzigerweise ist aber die Laufleistung insgesamt ist gar nicht weniger geworden. Was einfach bedeutet, dass die Spieler sich mehr bewegen, aber nicht mehr so schnell, nicht mehr dynamisch, sondern eben in einem tieferen Block. Das hat Henriksen auch schon probiert, hat überhaupt nicht funktioniert so, weil sie sind einfach nicht mehr vors Tor gekommen. Und unter Fischer hat sich das natürlich fortgesetzt, dann einfach tiefer zu spielen. Und dann ist natürlich auch so dieses hohe Pressing, was man halt von letztem Jahr so als Markenzeichen von Mainz auch identifizieren konnte, das kam ja gar nicht mehr auf den Platz so.
Ich meine, man muss bei den, also die Sprintzahlen aus letzter Saison und dieser Saison, die darf man nicht vergleichen, weil da hat sich nämlich die Messung verändert. Deswegen, also da wären es quasi 2.800 weniger von 8.000 auf 5.000, aber das liegt daran, bei intensiven Läufen ist es aber so, wie ich es mitbekommen habe, kann man es eben noch vergleichen. Mhm. Das wollte ich eben nur einmal kurz dazu sagen, falls Hörerinnen und Hörer auch die Sprintzahlen nachgucken, darf man leider in der Saison, müssen wir es ignorieren. Das hat, da hat, wurde die Messtechnik umgestellt und die Grenzwerte wurden da verschoben. Aber gleichzeitig war es ja so, es war ja nicht alles schlecht unter Bo Henriksen. Was ja zum Beispiel okay war, war alles, was in der Conference League stattgefunden hat, wobei man da die eine Einschränkung machen muss. Ziemlich oft war das ziemlich viel Nadim Amiri, was da dafür gesorgt hat, dass man dann Spiele noch gewonnen hat, sich erstmal qualifiziert hat und dann eben da auch eine gute Ausgangssituation hatte. Warum glaubst du, hat das irgendwann nicht mehr gereicht, um an Bo Henriksen festzuhalten?
Ja, das war auch so ein bisschen ein Rätsel, warum. Also das Umfeld hat unheimlich Kraft aus diesen Europapokalspielen gezogen, auch wenn die teilweise zähe Kost waren, aber es waren halt überragende Erlebnisse dabei, dieses 4:1 gegen Trondheim zu Hause, Last-Minute-Sieg gegen Florenz, wo einfach das Stadion auch explodiert ist und man so dachte, so ja geil, so jetzt ist auch das Spielglück wieder zurück so. Und auf die Mannschaft hat sich das aber ja komischerweise irgendwie so gar nicht übertragen. Habe ich ehrlich gesagt keine Erklärung für, weil es gab ja auch dann wirklich schlimme Spiele. Also die schlimmsten Spiele waren ja auch nach den Europapokalen Ausflügen. Die, man muss auch sagen, auswärts hat Mainz im Europapokal nichts gerissen. So, ich bin viel auswärts gereist. Ich habe keinen einzigen Sieg erlebt im Europapokal. Traurig aber war, weil es gab auch nur einen in Craiova mit so einem Amiri-Elfmeter. Und dann gerade nach den Auswärtsfahrten, also das, ich glaube, das HSV-Spiel, dieses 0:4 war nach dem Auswärtsspiel. Und auch dann das letzte Spiel von Bo Svensson in Freiburg, ebenfalls 0:4, war auch nach der einzigen Niederlage in der Gruppenphase im Europapokal. Also das ist überhaupt nicht in die Balance gekommen. Kann man natürlich sagen, wir haben es euch gleich gesagt, schaut mal nach Heidenheim mit der Doppelbelastung. Am Ende hat Mainz 48 Spiele gespielt, diese Saison so viele wie noch nie in der Geschichte. Aber wie gesagt, es hat sich da eigentlich so einen Trend fortgesetzt, der eben schon in der Vorsaison begonnen hat. Und die Europapokalspiele, das war natürlich eine Belastung. Und du hast dann eben die eben von mir angesprochene Änderung des Spielsystems eben mit einem tieferen Block. Das konntest du überhaupt nicht trainieren. Also wenn donnerstags immer gespielt, Sonntag war dann schon wieder Bundesliga, so eine Systemänderung dann einzuführen, und dann wurde ja auch auf einmal wieder viel mehr mit langen Bällen spielen musst und so weiter. Für die gab es aber gar keine Zielspieler, weil man hat ja keinen Johnny Burkhardt mehr und so weiter. Und Nelson Viper in dieser Phase war halt auch dann nicht die Lösung. Also da kam so ein bisschen eins zum anderen und dann müssen wir auch noch über das Thema Verletzungen reden, glaube ich.
Ja. Yeah. Ja, lass doch dann da mal bleiben. Also eine der prominenteren Verletzungen ist eben der Ausfall von Robin Zentner. Das war dann auch kurz bevor Bo Henriksen entlassen wurde. Aber es gab ja auch so viele, ich sag mal so in Anführungszeichen, kleinere Verletzungen. Eben immer wieder Spieler, die den Spieltagskader ausgedünnt haben. Also wer sind denn da so die wichtigen Namen?
Also Benedikt Hollerbach müssen wir natürlich ansprechen, weil der fiel ja irgendwie gleich nach dem ersten Spiel, glaube ich, fiel er dann für 2-3 Wochen aus. War natürlich auch nicht gut, um anzukommen in Mainz. Ist ja dann in der Rückrunde sei dann komplett ausgefallen mit dem Achillessehnenriss. Und dann war einer der Key-Player auch von der letzten Saison, wenn man dran denkt, wie viel Tore der auch vorbereitet hat und wie gut er auch mit dem Paul Nebel zusammen gespielt hat, war natürlich Anthony Cassie. Ja. Super wichtiger Schienenspieler, super wichtig fürs Flankenspiel. Und der ist nach 4 Spieltagen ist der ausgefallen mit dem einzigen Sieg damals in Augsburg. Den hat man bitter bezahlt, eben mit dem Ausfall von Anthony Cassie. Und damit war eigentlich komplett die rechte Seite gekillt. Nun musste da Wittmer ran. Der kam ja bekanntlich in der Vorsaison eher von der Bank. Und es war da natürlich auch in Sachen Tempo und Downgrade. Die Verletzung von Robin Zentner hast du schon angesprochen. Das hat sich ja dann eigentlich... hat sich daraus ja wiederum eine Erfolgsstory der Mainzer Saison entwickelt, nämlich Daniel Batz, der dann schon von Benny Hoffmann ins Tor gestellt wurde, als Henriksen ja entlassen wurde und Hoffmann dafür ein Spiel interimsmäßig übernommen hatte, weil die eigentlich Nummer 2 war ja Lasse Ries. Der hatte aber schon ich glaube, in Hamburg stand er schon im Tor und auch in Freiburg. Und das sind ja die beiden höchsten Niederlagen. Da hat man schon gesehen, dass das irgendwie mit der, auch im Zusammenhang, Zusammenspiel mit der Abwehr nicht so gut funktioniert. Und dann eben Daniel Batz ins Tor. Der hatte vorher die Erfahrung eines einzigen Bundesligaspiels mitgebracht. Zwar mit Freiburg 2012 0-4 gegen Dortmund übrigens. Das sollte sich nochmal wiederholen, das Ganze. Aber ansonsten hat er natürlich schon eine Ruhe da reingebracht, hat einen guten Draht zu den Mitspielern gehabt, sauberes Passspiel auch. So, da hat er ja auch Zentner, ja, haben viele gesagt, ja, endlich haben wir mal einen gescheiten Torwart für eine gute Spieleröffnung so. Und hat dann Mainz in manchen Spielen echt den Arsch gerettet so.
Und dann gab es ja auch den Trainerwechsel und ich glaube, damit kommen wir endlich, sagen wahrscheinlich alle Mainzer da draußen, zu Urs Fischer. Also Benny Hoffmann hat eben nur interimsweise übernommen, da haben wir ja auch damals unsere Sendung zugemacht, also da könnt ihr nochmal gerne reinhören, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das genauer interessiert. Und damals war es eben schon so, dass Christian Heidel gesagt hat, also man sei in Gespräch mit einem Trainer, er wolle jetzt aber nichts verraten, aber das Einzige, was er, glaube ich, gesagt hat, war, wir holen jetzt einen Fußballlehrer oder einen, so ähnlich hat er es formuliert, also einen echten gestandenen Fachmann, niemanden Jungen, der sich jetzt mal ausprobiert bei Mainz 05. Und da hatte er ja recht. Also Urs Fischer kam und Urs Fischer tat Urs Fischer Dinge. Was hat das bedeutet für Mainz 05?
Ja, ich finde, das war so ein typischer Heidel-Move, dann auch so das genaue Gegenteil von Henriksen dann zu holen. Ich fand das damals auch schon richtig so. Man hat halt eben gespürt, dass die Mannschaft eben diesen Vollgasfußball jetzt auch nicht mehr gehen kann, sondern dass die ein stabiles System braucht. Und wenn du Stabilität brauchst, dann ist der Name Urs Fischer fällt fast von alleine so. Da hat er dann auch zunächst 5-3-2 spielen lassen, beziehungsweise dann 3-5-2, eben dann vor allem mit zwei Stürmern vorne. Und da hat sich der Kader vor allem defensiv direkt wohlgefühlt und ging natürlich auch dann gut los. Ne? Der hat gleich eine ungeschlagene Serie hingelegt. Man hat als erste Mannschaft überhaupt einen Punkt aus der Allianz Arena mitgenommen, fast sogar bei den Bayern gewonnen. Und das hat dieses Spiel war tatsächlich so ein bisschen wie fast wie das St. Pauli-Spiel in der Vorsaison, als man auch nach einem mühsamen Start irgendwie in die Spur gekommen ist. Das hat jetzt Christian Heidel hat jetzt am Wochenende ein Saisonabschlussgespräch mit der Presse gehabt und das hat er als Schlüsselmoment beschrieben. Dieses 2-2 bei den Bayern, weil da nicht nur nichts zu verlieren, sondern bis kurz vor Schluss sogar zu führen, das hat eine ganz andere Stimmung ins Team gebracht. Und dann war es ja auch in dieser Zeit noch vor Weihnachten, wurde dann mit einem 2-0 gegen Samsunspor, wurde das Conference League Achtelfinale erreicht, weil man dann in den Top 8 in der Gruppenphase war. Und dann war klar, dass es bis März keine englischen Wochen mehr geben würde. Und das war wirklich ein Segen. Urs Fischer ist natürlich so oft gefragt worden, wie er das geschafft hat, die Mannschaft zu stabilisieren. Und ja, so in seiner ruhigen Schweizer Art hat er dann immer so von kleinen Schritten gesprochen, weil das Ganze über den Haufen zu werfen, das müsste man am Anfang der Saison. Deswegen bin ich auch schon gespannt, was jetzt im Sommer passieren bei Urs Fischer. Aber im Grunde hat er ja nicht viel anders gemacht als vorhin Bo Svensson und so, als der Verein ja schon mal mit dem Rücken zur Wand stand. Also defensive Ordnung, Kompaktheit, klare Rollen. Hat ja auch darüber gesprochen, dass Eigeninteresse hinten angestellt werden müssen, dass sich alle in den Dienst der Mannschaft stellen müssen. Das sind natürlich Floskeln, hört man fast von jedem neuen Trainer so. Aber vielleicht ist es auch einfach so, Fußball kann da manchmal sehr einfach sein. So.
Ja, oder es war halt der Trainereffekt, der eigentlich gar kein Trainereffekt war, sondern eine statistische Wahrscheinlichkeit, womit ich jetzt nicht Urs Fischer etwas wegnehmen möchte. Aber schon wichtig zu sagen, Bo Henriksen hat schon in eine ähnliche Richtung gedacht. Also Bo Henriksen hat auch schon versucht, die Kompaktheit zu erhöhen und eben einen tiefen Block hinzustellen. Nur unter Bo Henriksen hat das aus verschiedenen Gründen nicht so gut geklappt wie unter Urs Fischer, dem das natürlich auch ganz zu Pass kam, dass man eben mit einem Erfolgserlebnis startet. Also dieses 2-2 da bei den Bayern mit 133 gelaufenen Kilometern mit einem Podolski in der Innenverteidigung, der ein herausragend gutes Spiel macht, auch wenn er dann den Strafstoß ein bisschen unglücklich verursacht und mit einem Daniel Batz, der hatte da 8 Paraden. Also das war quasi das perfekte Spiel, hätte nur noch besser sein können, wenn man es gewonnen hätte, aber auch so fühlte es sich ja völlig zu Recht an wie ein Sieg. Und das ist das, was du, wenn du neu bist und eben eine Gruppe hinter dich vereint bist, dann brauchst du diese Erfolgserlebnis und du hast es ja schon gesagt, direkt danach dieses 2-0 gegen Samsunspor, das war ja ein total souveränes Spiel. Amiri spielt wieder ein bisschen offensiver, dem hat nämlich dieses Zurückziehen gar nicht so gefallen, hätte ich jetzt mal von außen gesagt. Zumindest hat es nicht so seinem Spielerprofil entsprochen. Ein bisschen weiter vorne ist dann schon eher seins. Lass hinten Sano die ganze Arbeit machen, der kriegt das im Zweifel zur Not auch mal alleine hin. In der guten Phase war es ja dann genauso. Also das hat halt wirklich geholfen. Und hat ja vielleicht dann auch die Argumente herbeigeführt, wobei wahrscheinlich wird es Urs Fischer schon vor der Unterschrift klar gemacht haben, dass er ja mutmaßlich auch gesagt hat, naja, also zwei, drei Dinge werden sich hier im Kader schon noch verändern müssen. Ich brauche meinen Geraldo, ansonsten läuft ja nichts und ich brauche bitte einen Zielspieler. Und da ist man auf Philipp Tietz gekommen. Also welche Rolle hat denn das dann im Winter gespielt, was man da noch gemacht hat?
Ja, auf jeden Fall eine entscheidende Rolle. Also es war ja klar, dass Urs Fischer eben nicht mit einem Ein-Mann-Sturm spielen will, zumal man eben eigentlich keinen Bundesliga-tauglichen Spieler mehr im Kader hatte, wenn man mal ehrlich ist. Also Nelson Weiper, um den gab es ja auch eine große Geschichte eben am Saisonanfang, als es darum ging, Vertragsverlängerungen hat er sich ja bitten lassen und so weiter. Diese ganze Geschichte hat keinem der Beteiligten am Ende geholfen, weil Nelson Weiper hat keine gute Saison gespielt. Amindo Sieb hat nicht den Durchbruch geschafft. Von daher war ja klar, dass man in der Offensive dann erst recht nach dem Ausfall von Benedikt Tollerbach, dass man da reagieren muss. Und dann muss man wirklich sagen, Philipp Tietz war einfach der richtige Mann am richtigen Ort. Also da hat er jetzt kein Kleingeld gekostet, aber das waren sehr gut investierte, was 4,5 Millionen, wurde ja hier im Rasenfunk auch durchaus manchmal ein bisschen kontrovers besprochen, aber für Mannschaft und auch für das Umfeld war der super und auch für Nadim Amiri. Also zwischen den beiden hat's ja da sofort gefunkt. Mhm. Und Amiri war ja tatsächlich sehr offensiv, auch in seiner Kommunikation in der Öffentlichkeit, was die Qualität des Sturms von Mainz 05 angeht. Also ich kann mich an irgendwie so ein Nachspielinterview erinnern, wo er einfach sagte, so, ja, man muss auch einfach sagen, da vorne fehlt die Qualität. Und dann denkt man so, wow, bei einem anderen Verein wäre hier jetzt aber Rauschen im Blätterwald, wenn das Johnny Burkhardt in Frankfurt sagen würde, holla die Waldfee. Aber so war es ja auch. Also das konnte ja jeder sehen. Und das Problem wurde dann eben mit Philipp Tietz angegangen. Und dann kam ja noch Silas, der sich dann natürlich tragischerweise im Europapokal Schien- und Wadenbein brach, und eben Geraldo Becker. Bei dem war natürlich der große Haken, dass man den nicht mehr für die Conference League nachmelden konnte, sondern das hat man eben mit Silas gemacht, der sich dann verletzt hatte. Und in der Bundesliga waren dann aber eben Tietz und Becker gesetzt und die passen halt super, finde ich, in dieses Fischer-System mit zwei Stürmern. Riesen-Coup war auch die Leihe von Stefan Posch. Der kam ja aus Italien, absoluter Stabilisator hinten, und ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann will ich, dass der auf jeden Fall in Mainz bleibt. Und dazu spielte sich, du hast ihn eben schon angesprochen, dann Kasper Potulski über die Rotation während der Conference die Gruppenphase in die Innenverteidigung, und der hat für mich so eine absolute Breakthrough-Season hingelegt. Also der ist ja Jahrgang 2007, der sollte dieses Jahr aus der U19 an die U23 herangeführt werden und macht dann sein erstes Spiel da mit den Profis im Europapokal, ich glaube in Nicosia war es, als hätte er nie was anderes getan. Und jetzt hat er natürlich einen Marktwert von 12 Millionen. Mal schauen, was da passiert. Aber der hat auf jeden Fall auch dieser Verteidigung da eine gewisse Blutauffrischung gebracht, weil es verletzten sich ja dann noch weitere Spieler, Andreas Hanke-Olsen und Stefan Bell. Ja. Die fielen in der Rückrunde aus, aber das ist dann gar nicht mehr so aufgefallen, weil man ja eben Posch und Potulski hatte dann, ne?
Ja, auch über Cassie hat ja irgendwann niemand mehr gesprochen. Also ich habe das irgendwann mal in der Rückrunde, habe ich gesagt, erinnert ihr euch eigentlich noch an Anthony Cassie? Ja, stimmt, der spielt ja gar nicht seit 10 Wochen. Und eine Sache hat sich auch noch geändert, und da weiß ich jetzt aber nicht, ob das Zufall ist oder ob sich da was verändert hat. Deswegen würde ich dich das gerne fragen. Also bis zum Spiel gegen Lech Posen, also das war dann eben unmittelbar rund um die Entlassung von Bo Henriksen, da hat Mainz 05, wenn ich jetzt gerade richtig gezählt habe, 6 Platzverweise eingesammelt. Danach gab es nur noch einen, das war gegen Straßburg in diesem unsäglichen Rückspiel. Zufall oder Chiffre?
Nee, ich glaube, das ist kein Zufall. Das hat ihr auch, oder Mara hat das ja im Schwerpunkt angesprochen, dass diese, ja, impulsive Art auch des Trainers und seiner Bank sich ja auch teilweise auf das auf die Mannschaft und auch auf das Verhältnis zu den Schiedsrichtern übertragen hat. Also tatsächlich hat Mainz, wenn man die Trainerbank mitzählt, haben die 43 Gelbe in der Hinrunde bekommen. Einmal Gelb-Rot und viermal Rot. Und in der Rückrunde waren es dann nur noch 33 gelbe Karten. Das heißt, Mainz 05 hat keinen einzigen Platzverweis mehr bekommen. Und es war ja tatsächlich so, dass man sich einfach massiv damit geschwächt hat, immer wieder mit diesen Sperren. Das war auch in der Vorsaison schon ein Problem, wenn dann Namiri 2 Spiele gesperrt war. Und zugute kam aber eben auch dieses tiefere Spielsystem oder diese Kompaktheit, dass es nicht mehr dreimal im Spiel vorkam, dass irgendwie der gegnerische Stürmer frei durchbrechen konnte und dann 40 Meter Wiese bis zum Mainzer Strafraum hatte. Und da ist dann immer jede Eingriffssituation, trägt dann eben das Risiko eines Platzverweises, eine Notbremse in sich. Tatsächlich ist es ja so passiert bei Paul Nebel und auch Robin Sentner hat ja auf diese Art und Weise rote Karten kassiert. Das ist eben weggefallen, auch durch diese kompakte Spielweise, aber eben auch dadurch, dass ein bisschen Ruhe und Disziplin da auf der Bank auch eingezogen ist.
Es war wirklich, also von außen war es einfach quasi die Urs Fischer Magie. Ich glaube, dass so ein paar Dinge zusammenkamen und dann aber in der Rückrunde haben wir ja dann, glaube ich, auch gesehen, welche Art von Fußball er auch offensiv spielen lassen will. Also es wäre jetzt ja auch völlig falsch zu sagen, naja, der hat halt für Kompaktheit gesorgt und dann haben sie Spiele nicht mehr verloren. Nee, Mainz 05 hat ja auch Spiele gewonnen und es gab in der Rückrunde Spiele mit fantastischen Torchancen mit hohen Expected Goals und eben auch einem Fußball, der, obwohl er vermeintlich einfach ist, dann trotzdem begeistern konnte. Und das ja nicht nur in der Conference League, sondern jetzt dann auch in der Liga. Also wie würdest du denn den Fußball unter Urs Fischer dann, wenn wir mal vor allem dann auf die Rückrunde blicken, beschreiben?
Also ich finde es schon auffällig, dass das Positionsspiel viel, viel disziplinierter ausgeführt wird. Also das sind wir jetzt wieder in der Rückwärtsbewegung. Also es ist viel schneller so, dass bei Ballverlust, im Stadion sieht man das immer wahrscheinlich sogar besser als am Fernsehen, dass die Spieler sich sofort nach hinten orientieren und erstmal wieder ihre Positionen eingehen und nicht irgendwo auf dem Platz rumfliegen und versuchen jetzt sofort ins Gegenpressing zu gehen. Ja, das finde ich schon auffällig nach hinten. Und ja, nach vorne ist, also für mich haben so die Tore gegen Bayern und St. Pauli eigentlich so den Urs Fischer Fußball auf den Punkt gebracht. Also Ball erobern und dann schnell so über ein, zwei Stationen nach vorne. Oder eben der lange Ball auf einen Wandspieler, sprich auf Philipp Tietz, der dann die nachrückenden Schienenspieler bedient, die dann wiederum Abnahmen in der Mitte finden. Und dieses Umschalt- und Flügelspiel ist ja aber auch Klassik FSV, ne? Also das kennen wir auch aus früheren Jahren. Ja, wie du ansprichst, es gab einige Spiele mit hohen Expected Goals, aber was es selten gab, waren Spiele, in denen Mainz viele Ballbesitzphasen hatte. Also die haben es tatsächlich geschafft, dass in 21 Ligaspielen unter Urs Fischer sie nur 4-mal mehr Ballbesitz hatten als der Gegner. Da bin ich natürlich gespannt, wie sich das Ballbesitzspiel vielleicht im nächsten Jahr weiterentwickelt, weil es wird natürlich auch wieder Gegner geben, die sagen, ja, Mainzer, dann seht mal zu, wie ihr hier kommt. Ja, das wird spannend sein, aber es gibt auf jeden Fall gute Ansätze und du hast ja eben auch mit so einer Rückkehr von einem Anthony Cassie zum Beispiel wieder, denke ich, dass auch so diese Pärchenbildung mit einem Paul Nebel wieder aufleben wird. Die haben ja teilweise echt super Kombinationen gehabt in der letzten Saison. Darauf kann man sich dann, glaube ich, auch wieder freuen.
Ja, dann lass doch mal an der Stelle beim Kader bleiben. Musst jetzt noch nicht komplett deinen Awards vorgreifen, da werden wir auch noch über ein paar Spieler sprechen. Aber schadet dir auch nicht, jetzt schon mal hier drauf zu gucken. Wer waren denn so die entscheidenden Spieler? Und gibt's eben, also Paul Nebel ist ja da vielleicht schon mal so ein Beispiel, eben auch Spieler, die eine Entwicklung durchgemacht haben in der Saison und dann eben quasi im positiven Teil des Comebacks waren, der Rückkehr, der tollen Rückrunde, aber anhand der Saison man auch eben erklären kann, warum die Hinrunde nicht ganz so lief.
Ja, Paul Nebel, finde ich, ist da das offensichtlichste Beispiel. Der ist ja, wie gesagt, auch durch diesen Ausfall seines kongenialen Partners Anthony Cassie ist er wirklich in so ein Loch gefallen und hat ja irgendwie auch seinen Platz auf dem Platz irgendwie gar nicht mehr gefunden, ist ja dann auch auf die Ersatzbank rotiert und kam dann erstaunlicherweise in der Rückrunde wie ein Phönix aus der Asche, als nämlich Nadim Amiri ausfiel. Der hat ja doch eine längerwierige Fersenverletzung und auf einmal musste Paul Nebel wieder von Anfang an spielen und man hat auf einmal wieder den alten Paul Nebel auf dem Platz. Mhm. Das war schon ziemlich erstaunlich, finde ich. Deswegen ist Paul Nebel so für mich, wenn du so von Comeback-Typen in der Rückrunde sprichst, ist Paul Nebel da auf jeden Fall eine Geschichte. Die Neuzugänge haben wir schon angesprochen, ne? Also zieht sich ja dann auch eben von der Abwehr bis in den Angriff. Daniel Batz im Tor haben wir auch schon angesprochen. Und mehr fallen mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ein, die dann so entscheidend waren.
Würdest du sagen, das war so eine Beobachtung, die ich hatte, wenn du mich jetzt quasi zwingen würdest, aufzuschreiben, wer quasi Gewinner des Trainerwechsels waren, jetzt mal so ganz plakativ, dann hätte ich auf jeden Fall Paul Nebel gesagt. Ich hätte auch Danny da Costa angesprochen. Würdest du da zustimmen?
Ja. Aber Danny da Costa will ich nachher noch was sagen.
Okay, alles klar. Gut, keine weiteren Fragen an der Stelle. Dann lass mal in die gute Rückrunde reingehen. Wir haben jetzt schon erzählt, wie es in der Bundesliga lief, aber parallel dazu, ab März ja dann wieder, du hast es ja nochmal schön rausgearbeitet, dass man da dann auch eine kleine Pause hatte, in dem Sinne, dass man sich endlich mal von Spiel zu Spiel eine Woche lang vorbereiten konnte. Und dann gab es ja das Achtelfinale. Sigmar Olmütz, das wird für immer ein Name sein, der in Mainz die Menschen bewegt. Alle anderen werden es irgendwann vergessen, gegen wen Mainz da gespielt hat. Und dann natürlich Racing Straßburg. Lass uns über die Europapokalsaison von Mainz 05 sprechen. Wie war sie?
Ja, also die turns out Mainz kann Europapokal, hätten nicht alle erwartet, aber es war einfach so, also wie dieser Verein und ja die ganze Stadt so diese Conference League angenommen hat, war wirklich mit das Schönste, was ich in all den Jahren mit Mainz 05 jemals erlebt habe und ich gehe jetzt auch schon ein paar Jahre zum Fußball. Das wussten
weißt du,
einfach alle
mich das
so.
Erinnert hat, Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz reingehe, an die Youth League damals.
Ja, voll. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, dass ich glaube, dass durch diese Youth League Spiele, als ja wirklich der Bruchweg einfach gebrannt hat, als man ja Teams wie Barcelona und Manchester aus dem Wettbewerb geschmissen hat, wie das auch so eine Euphorie erfasst hat und auch die jüngere Fangeneration angezündet hat, die auf einmal gemerkt haben, dass so Europapokalnächte unter der Woche sind schon was ganz Besonderes. Und deswegen war man ja auch auf einmal so heiß in Mainz. Mhm. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Martin Schmidt, da war der damals noch Sportdirektor in Mainz und der hat mal auf einer Podiumsrunde mit Fernsehsender mal gefragt worden, warum dann Mainz 05 immer so defensiv ist und nicht mal so den Europapokal-Teilnahme als Ziel ausgibt und da auch entsprechend personell aufrüstet. Und er hat gesagt, wozu sollte man das tun, wenn da niemand ins Stadion kommt? Und damit hat er nicht Unrecht, weil als Martin Schmidt noch auf der Trainerbank saß, hat er schon mal Europa League mitgemacht 2016/17 und hatte da noch vor Augen, dass da so im Schnitt 20.000 ins Stadion gehen. Und diesmal war es einfach komplett anders. Mainz hatte mit weitem Abstand den höchsten Zuschauerschnitt der Conference League, 31.300. Und das Größte an dem Wettbewerb war aus Mainzer Sicht tatsächlich, dass die UEFA-Vorgaben so sind, dass die Heimteams nur 5% der Tickets an die Gäste ausgeben müssen. Und dass halt die Stadien auch sehr klein sind. Also Posen hat natürlich ein großes Stadion, so da hat es für alle Mainzerinnen und Mainzer gereicht. Aber gerade Olmütz, da sind auch tatsächlich einige Mainzer hingefahren, die keine Karten hatten. Die haben es dann am Ende auch ins Stadion geschafft, weil als sie dann erst vor den Stadiontoren standen, haben die Tschechen dann gesagt, ja okay, wenn ihr jetzt schon da seid, dann komm, wir kriegen euch hier noch auf die Tribüne. Aber das waren wirklich ganz tolle Erlebnisse. Die werden einfach unvergessen bleiben. So.
Und kannst du erklären, was sich da verändert hat bei Mainz? Es ist ja schon erstaunlich. Also ich finde zwei Sachen finde ich daran erstaunlich. Das eine eben, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Wo eben, also gerade wenn man eben den Vergleich hat zu früheren Europapokal-Ausflügen. Und das zweite ist, wie wenig darüber berichtet wurde. Also ich weiß natürlich, dass Mainz 05 nicht so emotionalisiert wie eben andere Vereine und meine Güte, es ist halt einfach so, aber Mainz 05 hat ja eigentlich das gemacht, was man sich immer wünscht von Europapokalteilnehmern, dass sie das wirklich zelebriert haben, dass das ganze Umfeld dafür gebrannt hat. Und ehrlicherweise ist dann der Unterschied zwischen, sorry, der Vergleich tut jetzt wahrscheinlich weh, aber Eintracht Frankfurt wird halt dafür gefeiert, dass sie quasi mit 30.000 nach Barcelona fahren, weil es halt auch 30.000 sind. Aber bei Mainz 05 lese ich eigentlich fast gar nichts darüber, wie viele da bei Sigmar Olmütz sind. Auch wenn ich natürlich weiß, dass es ein Unterschied ist, ob da 30.000 sind oder ob das 3.000 sind. Aber wie denkst du denn darüber als jemand, der ja auch direkt beteiligt war?
Also ich glaube tatsächlich, dass sich niemand für die Conference League interessiert. In der Bundesliga ist das ist ja eher so der Trostpreis. Deswegen hat sich da auch noch nie jemand groß mit beschäftigt, was da für Mannschaften mitspielen und so weiter. Das fand ich jetzt persönlich auch ein bisschen lehrreich, so muss ich sagen. Weil man hat ja dann auf einmal mit irgendwelchen Partien gefiebert, wo man so dachte, so wow, und wenn die da jetzt weiterkommen, wo müssen wir dann noch hinreisen? So, das ist ja allein schon spannend, eben diesen ganzen Reiseaspekt auch mitzumachen. Das ist einfach so der Erlebniswert, den man tatsächlich nur hat, wenn man in diesem Wettbewerb teilnimmt, weil also die meisten Spiele wurden ja nur bei RTL Plus gestreamt. Das heißt, es gab sie nicht mal im Free TV zu sehen und dann kriegt es eben kaum jemand mit außerhalb von Mainz. Aber es ist witzig, weil es gibt halt in Mainz auch tatsächlich so eine Gleichzeitigkeit von zwei sich widersprechenden Haltungen und beide können sich bestätigt fühlen. Nämlich es gibt die fast gebetsmühlenartig sagen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man in der Bundesliga dabei ist, sondern dass es auch immer mal wieder gegen den Abstieg gehen kann und dass es eine tolle Leistung ist, wenn man Jahr für Jahr den Klassenerhalt schafft. Die wurden auf jeden Fall bestätigt, aber es gibt eben mittlerweile auch die Bundesliga ja fast schon für selbstverständlich halten, weil es, also nächstes Jahr werden Menschen volljährig, die noch nicht auf der Welt waren, als Mainz in der zweiten Liga gespielt hat. Also das muss man sich ja auch mal vorstellen. Und dann kann man ja auch verstehen, dass dann die Ambitionen vielleicht andere sind. Youth League haben wir schon angesprochen, da wurde was anderes angezündet. Und dann muss man generell sagen, dass die Zeichen bei Mainz 05 auf Wachstum stehen. Also auch das wird man nicht so in der überregionalen Presse finden, glaube ich, weil die Dimensionen halt noch andere sind als jetzt bei Eintracht Frankfurt oder so. Aber du hast wieder einen super Zuschauerschnitt gehabt in dieser Saison, fast 32.000. Heimbereich ist sogar noch mehr ausgelastet als der Gästebereich, was ja in Mainz so ein Thema ist, weil man immer gesagt hat, naja, bei euch machen ja nur die Gäste das Stadion voll. Trikotverkäufe haben sich seit der Saison 22/23, danach hat man Jaco als neuen Ausstatter bekommen, haben die sich vervierfacht. Da reden wir jetzt auch noch nicht von sechsstelligen Verkäufen, aber wenn mal das in ein paar Jahren von 8.000 irgendwie auf über 30.000 geht, ist das halt schon auch bemerkenswert und auch die Mitgliederzahlen sind entsprechend gewachsen. Es ist erst 2 Jahre her, dass Mainz 20.000 Mitglieder hatte und jetzt sind es über 30.000. Also das sind ja, wenn man es in Prozentzahlen ausdrückt, sind es ja Quantensprünge und die Zeiten, als man hier entspannt für jedes Spiel ein Ticket bekommen hat, die sind halt jetzt vorbei so. Und ich glaube, das kam eben alles so zusammen und kulminierte in diesen magischen Europapokalnächten, die eben auch zelebriert wurden mit allem, was dazugehört, mit fantastischen Choreos für die Heimspiele, mit Fanmärschen bei den Auswärtsspielen. Man hat wirklich dieses Stadion, also ich habe es, glaube ich, die Mewa Arena habe ich noch nie so laut erlebt wie gegen Trondheim oder als dieser Siegtreffer von Jason Lee gegen Florenz fiel. Und das Hinspiel gegen Straßburg war natürlich auch eine absolute Sternstunde. Das war für mich das beste Spiel der Saison, einfach umso tragischer natürlich, dass man dann im Rückspiel so dermaßen untergegangen ist. Da war ja selbst Urs Fischer geschockt, wie seine Mannschaft auf einmal wieder auf so ein Niveau zurückfallen könnte. Aber das waren einfach so Erlebnisse, die waren so emotional und auch sportlich eben so mitreißend. Da hat ganz viel gepasst so. Und Grüße an Eintracht Frankfurt an dieser Stelle, weil ich meine, deren Champions-League-Saison hat denen so richtig die Laune verhagelt. Und bei uns war die Stimmung halt nie schlecht, selbst im Abstiegskampf, weil wir immer den Donnerstag hatten, wo wir halt uns wieder auf ein Europapokalspiel freuen konnten.
Möchte ich nichts ergänzen. Und dementsprechend kommt man unglaublich versöhnlich aus einer Saison heraus, das hätte auch total ermüdend sein können. Also diese Saison war lang, du hast es ja selber schon angesprochen, die Zahl der Spiele, diese Saison war auch nicht nur von Freude gekennzeichnet, auch quasi hinten raus, also vorne, das war die Bo-Henriksen-Zeit, auch dann, also dieses 0-4 in Straßburg, gegen Bayern spielst du eine fantastische erste Hälfte, führst 3-0, siehst sie dann in deinem Stadion noch 3-4 gewinnen. Klar, das war nicht mehr entscheidend für irgendwie Aufstieg, Klassenerhalt oder Abstieg, aber trotzdem tat es dann doch ein bisschen weh. Ich glaube auch, das Heimspiel gegen Union hätte nicht so sein müssen, aber es ist egal, weil quasi am Ende das Positive überwiegt. Was, glaube ich, auch eine Stärke von Mainz 05 sein kann, dass der Anteil der Menschen, die quasi das wertzuschätzen wissen, wenn Mainz 05 kleinere Erfolge hat, und das ist jetzt eben ein kleiner Erfolg, nämlich man ist souverän in der Liga geblieben, dass der immer noch viel, viel größer ist als derjenigen, die quasi anfangen zu murren, wenn nicht in jedem Spiel man mithalten kann. Ich glaube, das Ganze führt dann aber auch dazu, dass du einer derjenigen Gäste bist im Royal, die auch deswegen, glaube ich, schon den Blick ein bisschen nach vorne richten. Wir haben jetzt ein paar Monate Urs Fischer gesehen. Wir haben einen Kaderumbau gesehen, so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt im Winter. Und jetzt willst du die Bastelschere auspacken, denn du sagst, da braucht es wahrscheinlich eine neue Achse im Sommer. Kannst du mir das mal auseinanderdröseln?
Ja, man kann sich ja leicht ausmalen, dass Mainz diesen Sommer wieder super wichtige Spieler verlieren wird. Aber Mainz wird dann halt auch auf einem Riesenhaufen Kohle sitzen. So. Es fragt sich ja jeder schon, was mit Kai Schusano passiert. Der wird ja schon als Weltklasse betitelt, auch wenn er nach meiner Wahrnehmung so national immer noch ein bisschen unter dem Radar hindurchfliegt. Aber das war ganz witzig. Anthony Cassis der war bei dem Straßburg-Spiel, war nach dem Heimspiel, war noch in der Gästekabine, weil er noch ein paar Leute aus seiner Straßburger Zeit kennt, und die haben nur über Kai Schusano geredet, so, was Mainz denn da für einen Spieler in seinen Reihen hat. Und Christian Heidel hat schon gesagt, also wer 25 Millionen für Kai Schusano bietet, der wird nicht mal ein Bein von ihm bekommen. Also es wird der nächste Mainzer Rekordtransfer dann wahrscheinlich so Richtung 40, 50 Millionen, mal gucken. Der hat ja noch Vertrag bis 2028, bis jetzt offiziell hat wohl noch niemand angeklopft. Man wäre jetzt auch nicht böse, wenn der bleibt, so, ganz im Gegenteil. Aber das eröffnet dann natürlich auch, wenn er jetzt bei der WM sich noch ins Schaufenster stellt und dann vielleicht da das Gebiete losgeht, eröffnet es dann natürlich auch Mainz 05 wieder Möglichkeiten, aktiv zu werden. Vertragslaufzeit ist bei Nadim Amiri, der andere logische Kandidat, über den jetzt diskutiert wird, ist auch bis 2028. Da munkelt man aber, dass es da so ein Agreement gibt, dass man ihm da, so ähnlich wie bei Johnny Burka, dass man ihm da keine großen Steine in den Weg legen würde. Je nachdem, wer da anklopft. Marktwert habe ich mal geschaut. 17 Millionen. Muss man halt immer bedenken, dass wir den für 1 Million aus Leverkusen damals geholt haben. Das ist schon eine krasse Wertsteigerung. Aber mal schauen. Also Amiri fühlt sich ja durchaus wohl in Mainz. Der kommt hier aus der Gegend und hat aber natürlich auch den Ehrgeiz, weiter da auf internationaler Bühne zu spielen. Bisschen Nervosität herrscht um Paul Nebel. Da läuft der Vertrag jetzt nur noch ein Jahr und Mainz 05 hat schon gesagt, dass man auf keinen Fall mit einem auslaufenden Vertrag mit ihm in die Saison gehen wird. Da sind wir aber eigentlich auch eher optimistisch, dass der bleiben wird. Auf der Torwartposition muss was passieren. Daniel Batz ist ja jetzt nach Gladbach gegangen. Mhm. Die haben ihm einen 3-Jahres-Vertrag gegeben. Mainz hat nur 2 Jahre angeboten. Ich kann das komplett verstehen, weil Daniel Batz eben sein Leben nicht als Bundesligaspieler verbracht hat hauptsächlich, sondern ein paar Klassen tiefer, und der wahrscheinlich noch nicht das Konto so gefüllt hat, dass er danach irgendwie ein ganz entspanntes Leben leben kann. So, von daher kann ich das verstehen. Die Nummer 2, dann Lasse Ries. Gibt es einige in Mainz, die meinen, der bräuchte mal einen Tapetenwechsel. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also das heißt aber, auf der Torwartposition wird was passieren. Dann haben wir schon gesagt, die Abwehr ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Da Costa, Bell, Chor, Widmer, die sind alle über 30, teilweise weit über 30. Die bleiben alle, also ist alles schon safe, dass die bleiben. Kaspar Potulski, wie gesagt, ist jetzt die willkommene Auffrischung. Der hat auch noch ein bisschen Vertrag. Sind auch ein paar Leute schon nervös geworden, weil er jetzt seinen Berater gewechselt hat, aber den sehe ich auf jeden Fall noch in Mainz. Heute kam die Meldung, dass Erik Martell zum Medizincheck in Mainz ist, käme dann ablösefrei aus Köln. Auch bitter für den FC, dass sie so einen zentralen Spieler dann gegebenenfalls ziehen lassen müssen. Der war natürlich eine tolle Verstärkung fürs defensive Mittelfeld, gerade wenn man eben bedenkt, dass vielleicht Sano da weggehen könnte. Könnte ich mir auch gut in der Innenverteidigung vorstellen, für den Fall, dass man Stefan Posch eben nicht verpflichten kann. Stefan Posch ist ja ein ganz interessanter Fall, weil der ist ja erst von Bergamo nach Como gewechselt und wurde dann direkt an Mainz 05 ausgeliehen. Und wer sich im italienischen Fußball ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass Como durchaus Ambitionen hat und nächstes Jahr auch Europa League spielen wird. Und Posch hat dort bis 2029 unterschrieben, spielt jetzt WM für Österreich. Also an dem wird ein fettes Preisschild kleben. Aber Christian Heller hat so ein bisschen angedeutet, dass da Gespräche laufen und dass der Spieler sich auch durchaus vorstellen könnte, in Mainz zu bleiben. Fände ich mega. Und dann müssen wir mal schauen, was da so im Mittelfeld passiert mit dieser 6er, 8er, Kaishusano, Amiri-Gegend. Da haben wir auch noch Kawasaki und Maloney, aber ich glaube, die werden so über die Ergänzung nicht hinauskommen. Und vorne sind auch noch ein paar Fragezeichen, weil Hollerbach und Silas nach ihren schweren Verletzungen jetzt nicht direkt zum Saisonstart wieder ins Training einsteigen können. Was passiert mit Nelson Weiper? Gibt man dem noch mehr Zeit in Mainz, sich weiterzuentwickeln? Wird man den vielleicht auch noch mal verleihen? Da hat Heidel gesagt, dass er den auf keinen Fall in die zweite Liga geben wird, weil das würde jetzt nichts ihm in seiner Entwicklung nichts helfen. Aber ja, deswegen glaube ich, dass da auch vorne noch ein bisschen nachgelegt werden müsste.
Und in welche Richtung, glaubst du, wird sich Mainz 05 entwickeln? Es ist ja wirklich ein interessanter Kader, einer mit vielen erfahrenen Bundesligaspielern, gemixt mit ein bisschen Jugend und auf einigen Positionen sehr viel Talent, aber auf anderen Positionen, also dass Sano so unter dem Radar fliegt, das verstehe ich auch nicht, aber das liegt halt einfach daran, dass halt, glaube ich, zu wenige Leute halt viel Bundesliga gucken, die darüber berichten. Du musst halt, also klar, siehst du es auch in Statistiken, Zweikampfstatistik und so weiter und so fort, Laufstatistik und so weiter und so fort. Aber ich glaube, du musst es halt einfach sehen, wie der halt in der Lage ist, Gegenspieler aufzufressen, so dass die völlig unauffällig sind. Vielleicht war so das national bekannteste von ihm, waren, glaube ich, die Vorlagen beim Spiel gegen Bayern, weil das war halt eigentlich sein Spiel. Also das gesamte Team war gut, aber Kaishusano war derjenige, der in einem guten Team nochmal herausragt. Aber es ist ja wirklich schon ein interessanter Mix bei Mainz 05. Plus, es ist ja richtig festzustellen, dass Christian Heidel schon mit der Entscheidung pro Urs Fischer eben eigentlich einen anderen spielerischen Weg eingeschlagen hat. Also Urs Fischer war noch nie bekannt für ein hohes, aggressives Pressing, sondern eben eher Mittelfeldpressing, Umschalten und so weiter und so fort. Das würde ja bedeuten, so ein bisschen muss man auch den Kader daraufhin anpassen.
Ja, ich bin gespannt, ob es eben Urs Fischer jetzt gelingt, den einen oder anderen jungen Spieler zu entwickeln. Was dafür sprechen würde, ist, dass in einer stabilen Mannschaft und mit klaren Rollen auf dem Platz, das ja an sich einfacher ist, jemanden dann eben seine Aufgabe zuzuteilen. Andererseits Urs Fischer natürlich auch bekannt dafür, auf einen eingespielten Stamm zu setzen. Da unterscheidet er sich nicht von Bo Henriksen. Und jetzt fallen die Europapokalspiele als Einsatzgelegenheiten weg. Also ich finde das schon ganz spannend. Also gerade so dieses Thema Entwicklung junger Spieler, finde ich, hat Mainz ein besseres Image, als die Realität im Moment hergibt, weil das ist eben auch Teil der Geschichte, dass Mainz jetzt von Paul Nebel und jetzt ganz aktuell Kasper Petrulski abgesehen, seit Beginn der Ära Henriksen es nicht geschafft hat, junge Spieler so zu integrieren, dass sie eine tragende Rolle in dieser Mannschaft spielen könnten. Fun Fact dazu auch, Mainz und Freiburg, die werden beide für ihre Nachwuchsarbeit gelobt und da haben die Eigengewächse sehr viele Minuten Spielzeit. Aber die haben in dieser Saison auch gleichzeitig den Durchschnitt ältesten Mannschaften auf den Platz geschickt. Das heißt, bei denen bilden selbst ausgebildete Spieler, bilden so das Gerüst des Kaders. Aber es kommen relativ wenige Junge nach. Und Mainz hat in, da gucke ich jetzt mal gerade, 9-mal in der letzten Saison eine Startelf gehabt, die älter ist als 30. Mit Abstand führen sie da alle Statistiken der Liga an und spricht natürlich stark dafür, dass man diesen Kader verjüngen muss. es hat auch ein bisschen mit Verletzungspech von jungen Spielern zu tun, vielleicht, dass der eine oder andere eben nicht seinen Durchbruch jetzt geschafft hat. Man hatte letztes Jahr zum Beispiel, hatte man Casey Boos aus Australien geholt. Maxim Dahl, der ist aus dem eigenen MLZ gekommen. Der hätte als Abwehrspieler eigentlich im Profikader gestanden, aber die sind beide die komplette Saison ausgefallen. Maxim Dahl habe ich jetzt letzte Woche wieder mit der U23 gesehen. Der ist jetzt nach einem Kreuzbandriss zum Glück wieder da. Und dann hast du halt so ein paar junge Spieler, wo du eigentlich so denkst, so, naja, ja, sind schon gut veranlagt. Eigentlich müsste es mal jemand schaffen, die da richtig in die Spur zu bringen. Also Niki Waracznik ist jetzt seit 2 Jahren in Mainz, rechtes Mittelfeld, kommt über gute Ansätze bisher nicht hinaus. William Böwing ist 23, hat wahrscheinlich außerhalb von Mainz niemand mitbekommen, dass sie den verpflichtet haben. Bo Henriksen konnte mit dem auch nichts anfangen. Mainz 05 hat trotzdem 3,5 Millionen nach Graz überwiesen letztes Jahr. Und der kommt auf 200 Minuten Bundesliga. Ein bisschen mehr in der Conference League, aber auch da praktisch keinen Impact. Also das sind so Kandidaten, wo man so denkt, so, ja, warum kauft ihr die denn, wenn die dann eh keine Rolle spielen? So, da bin ich jetzt gespannt, wie das mit Urs Fischer weitergeht. Denn es gibt auch noch ein paar, die verliehen sind, zum Beispiel Ben Bobstein, der hat ja jetzt in Dresden ziemlich gute Rückrunde gespielt, aber seine Position gibt es im Mainzer Spiel gar nicht. Also er spielt offensiv links außen. So, für wen soll der da auflaufen? Die haben aus Finnland einen talentierten offensiven Mittelfeldspieler geholt, Otto Ruopi. Der könnte vielleicht mal so ein Nilina-Folger werden, aber nach dem, was da so in den letzten 2 Jahren geholt wurde und dann auch nie wieder auf dem Bogen aufgetaucht ist, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht da mit den jungen Spielern bei Mainz 05. Weil wie du sagst, im Moment ist die Mischung ist interessant, weil du hast sehr erfahrene Spieler und eben dann ein paar jüngere eben, die auch dem Spiel ihren Stempel aufdrücken, aber so richtig viele sind es dann doch nicht, wenn man sich mal den Kader durchguckt.
Und das finde ich nämlich interessant, weil logischerweise wird Mainz 05 sehr gelobt für die Wintertransfers, weil es eben halt zwei sehr plakative gab, beziehungsweise mit Silas muss man eigentlich noch einen dritten mit dazu nehmen, der hatte nicht so die Chance, das zu zeigen. Und ehrlich gesagt, Stefan Posch ist dann schon so jemand, das ist, glaube ich, so manchem auch durchgerutscht, welche Rolle der bei Mainz 05 spielt. Alle, die Mainz 05 Fans sind, die kommen nicht an ihm vorbei. Aber es ist ja interessant, dass du darauf hinweist, man hat durchaus auch daneben gegriffen bei manchen Transfers, beziehungsweise hat für Spieler Geld ausgegeben, die noch nicht so viele Minuten gespielt haben. Jetzt erinnere ich mich noch daran, dass es bei dem letzten Mal, als man im Winter so ein bisschen nachverpflichten musste wegen Verletzungen, da hat man dann in diesem Geschäftsjahr einen kleinen Verlust gemacht. Grundsätzlich ist es so, dass Mainz 05 ein wirtschaftlich sehr gesunder Verein ist. Man kann alles aus dem laufenden Geschäftsbetrieb heraus finanzieren. Großer Unterschied schon zu vielen anderen Bundesligisten. Also deswegen muss man sich jetzt keine Sorgen um Mainz 05 finanzieller Art machen. Aber dennoch ist das natürlich interessant. Also wir beide kennen jetzt noch nicht die Zahlen, die dann die Saison 25/26 auch beinhalten werden. Aber auf welchem Kurs siehst du denn da Mainz 05? Ist man gewillt dafür, kleinere Verluste in Kauf zu nehmen, weil eben an anderer Stelle Einnahmeströme gestiegen sind? Oder wie glaubst du, dass die gerade finanziell planen?
Also Mainz ist ja noch nicht so weit bei Merchandise, dass man damit irgendwie einen Linksverteidiger finanzieren kann. Deswegen ist man auf jeden Fall angewiesen darauf, innerhalb der Mannschaft oder mit dem Kader eben Werte zu generieren. Da musst du einfach alle 2 Jahre musst du eigentlich so einen 30-40 Millionen Verkauf musst du eigentlich mitnehmen, so, um den Verein weiterzuentwickeln. Und natürlich ist man auch bereit, dann in ein Risiko zu gehen oder mal, es ist ja nicht mal riskant, für Philipp Tietz 4,5 Millionen auszugeben, weil wenn er nicht funktioniert, dann, ja, 4,5 Millionen, die sprengen jetzt auch in Mainz, keine Portemonnaies. Aber, man ist eben darauf angewiesen, aus diesem Kader immer wieder auch junge Spieler so zu entwickeln, dass man die eben für gutes Geld verkaufen kann. Da kann man natürlich auch mal das Glück haben, dass man das mit einem gestandenen Bundesligaspieler gelingt, wie jetzt eben einen Amiri oder eben dann holt man aus Japan einen Kaishu Sano und hat da einfach super gescoutet und vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Aber auf jeden Fall ist Mainz 05 auf diese Transfers angewiesen, um zum einen für den Fall, dass es gegen den Abstieg mal geht und man den Kader verstärken muss, dass man da nachlegen kann, aber auch um generell eben in diesem Mittelfeld der Liga mitzuschwimmen, weil allein über Fernseherlöse und Ticketverkäufe wird Mainz 05 nicht im Mittelfeld der Liga landen. Das geht eben nur über solche Blockbuster-Transfers quasi.
Ja, also wirtschaftlich ist man immer so auf Platz 12, 13, 14 des deutschen Fußballs, wobei man dazu sagen muss, nicht alle, die da wirtschaftlich vor Mainz 05 liegen, spielen auch in derselben Liga wie Mainz 05. Einer steigt jetzt immerhin auf, das ist Schalke 04. Also nicht mit allen steht man da quasi in direkter sportlicher Konkurrenz, das meine ich dazu. Aber welche Rolle spielt denn da Nico Bungert? Welchen Eindruck hat er denn in dieser Saison auf dich gemacht? Weil das ist ja so ein weiteres Thema, was, glaube ich, jenseits von Mainz 05 gar nicht so viel debattiert wird, dass es da ja so eine Staffelübergabe gab im Schneckentempo. Also wir haben quasi Martin Schmidt erst noch mit dabei und Nico Bungert ist quasi in seinem Team. Dann haben wir Martin Schmidt, der aus persönlichen Gründen gar nicht mehr in Mainz ist, aber trotzdem noch viel mitentscheidet und auch immer wieder dort ist. Und jetzt ist Martin Schmidt weg und Nico Bungert ist auch viel, viel häufiger bei Sky zum Beispiel am Mikrofon zu sehen, aber so richtig ein Profil von ihm habe ich jetzt persönlich noch nicht. Kannst du mir da helfen?
Also Nico Bungert kennt, glaube ich, den Verein mittlerweile wie seine Westentasche, weil er hat jetzt nicht nur eine lange Spielerkarriere bei Mainz 05 hingelegt, sondern hat eben danach auch Traineeships sowohl in der Verwaltung, herangeführt an diesen Sportdirektorposten, aber er war ja auch eine Zeit lang noch auf der Trainerbank, kam ja auch noch dazu. Also der kennt wirklich alle Bereiche von Mainz 05 und er hat aber natürlich so eine sehr ruhige Art und deswegen, ich kann dem noch nicht so ein richtiges Profil geben oder kann jetzt auch nicht sagen, der verfolgt diese und jene Transferstrategie, wie man das vielleicht mal von einem Rufen Schröder damals sagen konnte. Da hat man gesagt, ja, komm, der fährt nach Frankreich und holt da hier irgendwie ein paar Junge von der Akademie und dann verkauft er sie für 30 Millionen nach Dortmund oder so. Das war ja wirklich teilweise stilbildend. Soweit ist Nico Bungert noch nicht, aber ich glaube, das muss er auch noch gar nicht sein, weil es gibt ja eben immer noch einen Christian Heidel, den alten Fuchs, der da ja auch in der Hierarchie über ihm angeordnet ist. Und die arbeiten nach wie vor recht geräuschlos so in Mainz. Also zweimal im Jahr macht dann irgendwie Christian Heidel so eine Interviewrunde und dann kriegt man mal ein paar Prosamen mit. Aber ansonsten ist in Mainz der Fokus natürlich nach wie vor eben auf der Jugendarbeit und die ist ja auch in diesem Jahr wieder ziemlich erfolgreich. Also die U23 hat eine gute Rolle gespielt in der Regionalliga. Man ist mit der U19, ist man bis ins Halbfinale um die Meisterschaft jetzt gekommen. Von daher ist so der Fokus ist natürlich nach wie vor auf die Spielerentwicklung. Also Mainz begreift sich nach wie vor als Ausbildungsverein, aber man hat eben auch die Möglichkeit, dann situativ zu reagieren, wenn es eben notwendig ist, mal einen gestandenen Bundesligaspieler zu holen, um den Kader aufzufüllen. Aber die Kritik wird auch immer wieder, also der letzte Sommertransferfenster war nicht gut. Da sind zu viele Spieler geholt worden, mit denen, die nicht ins System gepasst haben. Und aber das wurde eben dann wiederum mit den Wintertransfers gut geregelt. Und das hat in Mainz ja auch schon eine gewisse Tradition, weil ja auch zum Beispiel mal an Dominic Kor und Dani da Costa und Nadim Amiri, die sind alle mal im Winter nach Mainz gekommen. So.
Das ist allerdings wahr. Und auch diese Rückrundenaufholjagden haben ja eine gewisse Tradition. So sind wir ja eingestiegen. Jetzt würde mich aber mal interessieren, Olli, weil du gesagt hast, das Fazit holprig, aber insgesamt gut. Das war eher so, dass dir das Franzbrötchen aus der Hand gefallen ist, weil es eben einfach ein bisschen arg verkürzt diese Saison darstellt. Kannst du denn mir ein Fazit anbieten? Wie würdest denn du jetzt diese Saison zusammenfassen? Du kriegst auch mehr als nur 4 Worte.
Ich glaube, es war einfach eine Achterbahnfahrt. Ich glaube, das ist das Wort, was man am meisten hört. Es haben auch einige im Forum geschrieben, dass wir das über diese Saison als Emoji kleben können. Aber wir haben ja jetzt, glaube ich, schon herausgearbeitet, dass die Achterbahnfahrt jetzt schon letztes Jahr eigentlich eingesetzt hat. Mhm. Und für mich steht am Ende steht über der Saison, was eine wahnsinnig emotionale Saison, weil du eben so viele tolle Erlebnisse hattest über diese Europapokalreisen, über diese tollen Heimspiele, die es daheim gab. Und ich war schon in der Winterpause, muss ich sagen, war ich schon total tiefenentspannt, weil da gab es ja in Social Media, gab es durchaus auch einige Leute, die gesagt haben, um Gottes Willen, jetzt sind wir auch noch im Europapokal weiter. Jetzt geht diese Doppelbelastung weiter, aber. Und da habe ich gedacht, so Leute, wenn ein Verein Abstiegskampf macht, kann, dann ist es Mainz 05. Das haben wir ja jetzt schon mehrfach erlebt und es wird auch Spaß machen. Und genauso kam es ja dann auch. Ich habe natürlich nicht vorausgesehen, dass wir so geile Wintertransfers da holen. Aber am Ende sind da eben die Steine dann an die richtigen Stellen gefallen und es hat alles, insgesamt hat es alles wahnsinnig Spaß gemacht. Also bis jetzt zum Schluss dann auch noch, finde ich, auch einen schönen Ausklang. Natürlich war das tragisch, irgendwie in 3:0 gegen Bayern dann herzugeben. Andererseits hat man dann wieder ein souveränes Spiel auf St. Pauli gespielt, hat dort eben dann den Klassenerhalt klar gemacht. Dann war die Spannung zugegebenermaßen ein bisschen raus gegen Union Berlin, aber auch darauf hat man dann wieder reagieren können und hat in Heidenheim die Saison da ganz solide zu Ende gespielt. Hat auch diesen Abstieg von Heidenheim da mit dem Spieler Spalier dann am Ende des Spiels, fand ich auch eine ganz tolle Geste. Also es gab dann auch so viele Szenen, wo man so mit erhobenem Kopf dann auch rausgegangen ist. Und das war schon alles sehr Mainz 05-like.
Und das muss man eben wirklich nochmal hervorkehren, auch wenn man sich bei Mainz schon dran gewöhnt hat. Aber die Rückrundenleistung war 2 Punkte von dem Champions-League-Platz entfernt. Rang 5, 2 Punkte hinter Stuttgart, vor Teams wie Hoffenheim, Leverkusen, Eintracht Frankfurt ja sowieso. Aber
sowieso.
Das war wirklich eine bemerkenswerte Rückrunde. Und nicht nur im Bereich der Männerabteilung gab es Erfolge, sondern die Frauen haben es tatsächlich auch geschafft. Olli, das hast du auch nochmal als eigenen Aspekt hier mitgebracht. Die werden nächstes Jahr im Rasenfunk stattfinden, denn sie sind in die erste Liga aufgestiegen.
Ja, das ist auch wieder eine ganz fantastische Geschichte, die wirklich dieser Saison noch die Krone aufgesetzt hat, dass die eben mit dem Aufstieg der Frauen in die erste Bundesliga geendet ist. Zur Erinnerung, es wird ja nicht jeder wird so intensiv die zweite Bundesliga der Frauen verfolgen, aber Mainz 05 war ja erst im Vorjahr aus der Regionalliga Südwest aufgestiegen, damals als Meisterin, und das ging vor allem deshalb ziemlich reibungslos vonstatten, weil die Liga aufgestockt wurde und es keine nervigen Playoff-Spiele mehr gab, weil da war ja Mainz 05 vorher gegen das Team vom VfL Bochum einmal gescheitert in dieser Aufstiegsrunde. Und da hatte man ja schon so die Befürchtung, jetzt werden die da auf Ewigkeiten in ihrer Regionalliga Südwest alles zusammenschießen, aber nie an dem Meister der Regionalliga West vorbeikommen. Aber das hat dann eben keine Rolle gespielt. Offizielle Ziel war natürlich dann der Klassenerhalt, und es sah auch sehr früh danach aus, dass die das auf jeden Fall schaffen werden. Aber Richtung Aufstieg hat eigentlich so da niemand großartig mehr geschielt, weil die Mainzerinnen hatten dann Anfang des Jahres so ein bisschen so eine Schwächephase und hatten im Februar 7 Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz. VfB Stuttgart war ein bisschen enteilt. Und dahinter dann der SC Sands auf Rang 2. Und dann haben sie eine Serie hingelegt und haben die nächsten 8 Spiele gewonnen. Gleichzeitig hat der SC Sand ein paar Punkte liegen lassen, und so sprangen die Mainzerinnen dann am vorletzten Spieltag auf einmal auf diesen Rang 2, der eben bedeutet direkter Aufstiegsplatz dank der besseren Tordifferenz. Und das war ein sehr besonderer Moment auch, weil es im Bruchwick-Stadion natürlich mal wieder stattfand. Das war auch zum ersten Mal in dieser Saison ganz gut gefüllt. Also über 1000 BesucherInnen. Der Zuschauerschnitt in der zweiten Liga bei Mainz 05 war so 500 ungefähr. Also das ist noch eine sehr überschaubare Geschichte. An dem Tag kam zu Pass, dass die Männerprofis später dann gegen Union spielten. Das heißt, man hatte einen Nachmittag zum Totschlagen, und dann sind eben dann doch viele zum Bruchweg zu den Frauen gegangen. Übrigens auch viele Union-Gäste, fand ich auch sehr nett. Also man hat sehr viele Union-Berlin-Trikots bei den Frauenspielen gesehen. Natürlich auch ein Hinweis darauf, dass bei Union das Thema Frauenfußball vielleicht ein bisschen höher aufgehängt ist als bei uns in Mainz. Aber das hatte dann so Oldschool-Vibes, weil eben parallel dieses Spiel lief zwischen Sand und an der Nacht und Standort 1-1 und man wusste, wenn es so bleibt, dann ist Mainz, die eben 15-0 geführt haben gegen Ingolstadt, springt Mainz auf Platz 2. Und dann war es so ein bisschen wie früher, als die Leute an den Kofferradios hingen und die Konferenz gehört haben und so war das jetzt eben mit dem Handy-Ticker und jeder hat immer geguckt und dann war Abpfiff in Andernach und es breitete sich wie ein Lauffeuer über die Tribüne und auf den Platz und die Spielerinnen haben es mitbekommen. Das war ganz wunderbar und dann jetzt am Sonntag in Kleve gegen den VfR Bayern wurde dann erneut mit einem 5-0, natürlich gewinnt Mainz 05 5-0, der 9. Sieg in Folge klar gemacht und das war dann einfach eine Riesenparty mit den mitgereisten Fans und ich habe dafür sogar den Saisonabschluss in Heidenheim sausen lassen, weil ich mir gedacht habe, du kannst nicht beides machen, nach Heidenheim und dann hoch nach Kleve fahren an einem Wochenende, haben auch einige gemacht, aber ich habe auch noch andere Hobbys und da habe ich mich dann für den historischen Moment eben mit dem Frauenteam von Mainz 05 entschieden und jetzt ist natürlich schon ein bisschen surreal, dass Mainz 05 Frauen jetzt gegen Bayern München und Wolfsburg und so weiter da am Bruchweg antreten werden. Man muss halt sagen, dass die Strukturen bei Mainz 05, was den Frauenfußball angeht, alles andere als erstklassig sind. Also die waren schon für die zweite Liga, sage ich mal, waren die eigentlich unzureichend. Die konnten zum Beispiel bisher nicht auf dem Rasenplatz trainieren, obwohl sie auf dem Rasenplatz spielen. Sie konnten nur Kunstrasen trainieren und das auch erst abends. Liegt natürlich eben auch wieder ein bisschen daran, dass Mainz 05 sehr viele Teams hat, die auf diesem Wolfgang-Frank-Campus, auf diesem Trainingsgelände am Bruchweg eben trainieren müssen. Der Trainer, Takashi Yamashita, der hat gar nicht die UEFA-Pro-Lizenz, die man ja seit neuestem braucht, um in der Bundesliga der Frauen zu trainieren. Da würde es reichen, wenn er in den Lehrgang jetzt angemeldet wäre. Ich glaube nicht, dass der ging jetzt, glaube ich, im März oder April los. Ich glaube nicht, dass die den schon angemeldet haben. Also es gibt ja jetzt eine Menge Hausaufgaben für den Verein, abgesehen von der Verstärkung des Kaders. Aber es müssen dann auch hauptamtliche Stellen im Staff geschaffen werden. Man braucht sowas wie PressesprecherInnen und so weiter und so fort. Also da gibt es jetzt sehr viele Hausaufgaben für Mainz 05, aber trotzdem im Moment ist natürlich da die Euphorie sehr groß und auch die Hoffnung da, dass es nochmal so einen krassen Schub jetzt auch für das Frauenteam von Mainz 05 gibt. Ja, tolle Geschichte.
Ist da die Bereitschaft da zu investieren von Seiten des Vereins? Also ich weiß zum Beispiel vom VfB Stuttgart, dass der Frauenetat zu 80% aus Mitteln der Männer bestritten wird und das kann man auch ablesen an ambitionierten Verpflichtungen, würde ich es jetzt mal nennen. Da wurden zum Teil schon gestandene Bundesligaspielerinnen verpflichtet für die neue Saison.
Es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben. Also Christian Heidel hat das auch gesagt, 70-80% des Etats der Frauen werden eben aus den Erlösen des Männerfußballs werden generiert. Aber das ist ja auch die Absicht des DFB. Also nur so kann man den Frauenfußball ja professionalisieren. Und das ist ja auch der Grund dafür, dass jetzt die ganzen reinen Frauenteams jetzt eben nach und nach aus der ersten Frauenbundesliga verschwunden sind. Also mit Essen ist ja jetzt das letzte Team abgestiegen, wo es nicht ein Herren-Profi-Team dahinter gibt. Und mit Nürnberg gibt es auch nur noch einen Zweitligisten, also Herren-Zweitligisten, der wo dann eine Frauenmannschaft in der ersten Bundesliga spielt. Also das ist aber alles eine logische Entwicklung und natürlich sind die Mädels da jetzt, also die Mainz 05 Frauen, die sind jetzt quasi dem Verein vorgeprescht. Also muss man ganz klar sagen, das war nicht der Plan, dass die jetzt aufsteigen, weil man hat, wie gesagt, schon Probleme, die Bedingungen für die zweite Bundesliga adäquater bereitzustellen. Geschweige denn, dass man bereit wäre, für die erste Liga zu planen. Das war jetzt wirklich einfach ein sportlicher Durchmarsch, der jetzt den Verein unter Zugzwang setzt, wenn sie das Frauenteam nicht abmelden wollen, und das werden sie nicht tun, dann da jetzt nachzulegen und richtig zu investieren. Ja.
Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Freue ich mich schon, das dann in der nächsten Saison eng auch begleiten zu dürfen. Aber wir wollen ja erst noch diese Saison hier dicht machen und abschließen und das geht nur, wenn du jetzt noch deine Awards verleihst. Das heißt MVP, Unsung Hero, Moment der Saison und dann am Schluss ein Emoji, das diese Saison beschreibt. Wer ist denn dein MVP? Ich habe schon vorhin rausgehört, du hast auch im Forum mitgelesen, da waren sie sich alle einig. Stimmst du ein?
Ja, ich stimme natürlich ein. Es kann nur einen MVP geben und der heißt Kai Schusano. Auch wenn Nadim Amiri die meisten Tore geschossen hat, 8 seiner 12 Tore waren übrigens Elfmeter in der Bundesliga. und aber Larissa er war einfach Mühlhaus, so, also
der Männer
ja, Bundesliga. Ja, genau. Aber Nadim Amiri ist natürlich ein Großteil der Saison so der Dreh- und Angelpunkt gewesen und der hat ja auch überragende Werte in den einschlägigen Portalen wie SofaScore und so weiter. Da ist er ja überall in der Top 11 der Saison oder den Top 10 der Liga gelistet. Aber was für mich da so entscheidend war, dass sein Ausfall Mainz relativ problemlos eben kompensieren konnte durch Paul Nebel. Und dann muss ich mich fragen, wäre das bei Calciosano auch so leicht gewesen? Und da komme ich zu dem Ergebnis, nein, das war nicht so. Und er spielte ja auch noch variabler, finde ich, als im Vorjahr. Also seine Sechserrolle wirklich fast nur defensiv und eben als Absicherung für das, was Nadim Amiri dann eben in Richtung Offensive gemacht hat, interpretiert hat. Und jetzt zeigt er auch öfter mal Zug zum Tor und schoss ja auch gegen Straßburg das schönste Tor der Saison. Und deswegen ist mein MVP Calciosano.
War der drittlaufstärkste Spieler der Liga mal wieder, hat jede Minute, glaube ich, fast schon gespielt bei Mainz 05, also wirklich absolut wichtiger Spieler und den Rest haben wir ja vorhin auch schon angedeutet. Spannender wird es da wahrscheinlich dann bei der Frage, für welchen Unsung Hero du dich entschieden hast.
Auch gar nicht so spannend, wer im Forum mitgelesen hat. Witzigerweise hatte ich den aber eh auch auf meinem Zettel, nämlich da muss ich Dani da Costa nehmen. Der hat einfach in allen Spielen in der Bundesliga gespielt, also nicht durchgespielt, aber er kam in allen Spielen zum Einsatz und auch bis auf 2 Spiele hat er alle in der Conference League gemacht und es freut mich, dass der auch im Forum vorgeschlagen wurde, weil ich hatte da als der Costa, der hatte mal vor ein paar Wochen, hat er wirklich ein überragendes Spiel gegen Stuttgart gemacht, hat selbst ein Tor geschossen, hat eins aufgelegt und da hatte ich selbst schon mal ins Rasenfunkforum geschrieben, dass es ein Skandal ist, dass er bei den Spieltags-Awards nicht erwähnt wurde und also mehr Ansang geht ja gar nicht, als bei den Spieltags-Awards nicht bedacht zu werden, deshalb jetzt Ehre wem Ehre gebührt, also Dani da Costa.
Ja, völlig zu Recht. Ich weiß natürlich nicht, wen ich damals stattdessen genannt habe, aber ziemlich sicher stand er auf dem Zettel, weil ich habe da Costa häufig in der Saison auf dem Zettel gehabt. Aber zugegeben, er hat dann selten auch den Award bekommen, weil er auch, also ich habe auch den Eindruck, dass seine Rolle ein bisschen weniger flashy ist, wenn ich das jetzt mal so flapsig beschreiben darf, unter Urs Fischer. Also Dani da Costa ist jetzt nicht mehr so der Innenverteidiger, der so krass rausverteidigt aus der Kette, sondern ich habe schon den Eindruck, dass auch generell Urs Fischer das aktuell noch nicht möchte, sondern dass sie eher tief bleiben. Posch ist eher derjenige, der mal mit seinem Gegenspieler rausgeht aus der Kette. Deswegen übersieht man ihn vielleicht auch noch ein bisschen leichter, aber er hat wirklich eine tolle Saison gespielt. Und dann dein Moment der Saison. Hat es mit dem Europapokal zu tun?
Ja, das war natürlich sehr schwierig, den Moment der Saison rauszupicken, weil es natürlich ganz viele besondere Momente gab in der Conference League, auch mit dem Aufstieg der Frauen. Und ich nehme aber dann doch einen Moment aus der Bundesliga, nämlich den Last-Minute-Sieg gegen Eintracht Frankfurt am 27. Spieltag. Da hat Paul Nebel in der 89. Minute das 2:1 erzielt und da kam einfach so viel zusammen, weil jeder gönnte es Paul Nebel so sehr. Man sprang dann auf Rang 11. Mit einem Mal hatte man 6 Punkte Abstand zu den Abstiegsplätzen und es ging gegen Frankfurt. Das war einfach mal wieder so ein Moment. Da haben tatsächlich vielen Leuten um mich herum Tränen in den Augen gestanden. Und ich finde, das sind so die Momente, da weiß man wieder, warum man ins Stadion geht.
Und das war ja tatsächlich auf der anderen Seite auch ein wichtiges Spiel, weil der Eintracht Frankfurt dann schon so seltsam passiv gespielt hat beim Stand von 1:1. Aber das ist ein Thema für ein anderes Royal-Segment. Dann bleibt noch die große Frage, welches Emoji beschreibt denn diese Saison von Mainz 05?
Ja, ich habe schon gesagt, wenn man die ganze Palette der Emojis nehmen würde, dann müsste man bei dem Achterbahn-Emoji landen, aber ich bin bei den klassischen Smiley-Gesichtern jetzt geblieben und habe aber auch da geschwankt zwischen dem Erschöpften mit dem roten Gesicht und der heraushängenden Zunge, weil die Saison halt schon echt anstrengend war. Und dem Emoji mit den Sternchenaugen und entscheide mich dann aber für Letzteres, weil A, bin ich ein positiv denkender Mensch und B, war die Saison einfach so fucking entertaining. Deswegen nehme ich die Sternchenaugen.
Wunderbar. Das Starstruck-Emoji. Olli, es war wie immer eine große Freude, mit dir über Mainz 05 zu sprechen. Was für eine irre Saison. Ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Wenn du Urs Fischer im Verein hast, kann alles passieren. Ich sag's dir jetzt schon. üb schon mal die Champions League-Hymne. Ich würde es nicht komplett ausschließen.
Wir hätten alle nichts dagegen.
Das ist krasser Hot Take. Hätte ich nicht gedacht. Oliver Heil, vielen herzlichen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst. Danke dir.
Sehr gerne, Max.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist allein von euch finanziert. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Und wie können wir dann alles hier finanzieren, inklusive unserer Gästehonorare? Naja, durch eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Einfach auf den Unterstützen-Button klicken. Jeder Betrag hilft. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Sergio, bei Matthias D., bei Alois, bei JPEG und beim Bierpatron. Danke, dass ihr uns unterstützt habt und wir würden uns auch freuen, wenn ihr diese Sendung hier weiterempfehlt. Wenn ihr Feedback habt, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch nicht nur in die anderen Segmente reinhört, sondern auch die anderen Feeds des Rasenfunks abonniert, denn wir haben ja auch zum Beispiel zeitlose Themen schon behandelt im Feed-Tribünengespräch, also sollte euch irgendwann mal in diesem Sommer der Hörstoff ausgehen, würde ich die These wagen, beim Rasenfunk findet ihr was. Stöbert gerne mal. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, bleibt oder werdet gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.
Alle, die mich kennen.